Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Science-Podcast-Folge. Es ist WM-Wochenende und Lennart ist vor Ort für uns. Außenreporter von Science ist da. Ich bin gespannt, was du gleich an Geschichten mitbringst. Lennart, was geht ab? Was geht in Zürich?
Es ist sehr nass seit Tagen.
Toll.
Ich glaube, jeder, der die Rennen gesehen hat jetzt die letzten Tage, das war schon jetzt alles in sehr, sehr unangenehmen Bedingungen und erinnert mich so ein bisschen an die Harrogate-Weltmeisterschaften 2019.
Oh, ja. Stimmt.
Heute wird es hier, wir nehmen jetzt Samstagvormittag auf, beim Frauenrennen auch nochmal richtig unangenehm. Also es ist richtig nass und morgen scheint die Sonne.
Okay.
Ist ja auch mega unfair für Zürich eigentlich, weil das ist so, also es ist so eine krasse Landschaft hier eigentlich. Mhm. Und du guckst aber dann da von so einer Brücke in so eine triste, graue Suppe. Und gestern hat es hier gehagelt während des U23-Rennens. Das war auch richtig unangenehm. Ansonsten, Technik streikt, ihr werdet es vielleicht schon hören. Tonqualität bei mir ist ultra räudig. Ich nehme mit dem iPad auf, nachdem mein Mikrofon nicht mit den typischen Apps funktionieren möchte.
Nein, Zeit für ein neues anders. Mikro. Dein Mikrofon hat die Apps torpediert, muss man sagen.
Ja, genau. Und deshalb bin ich froh, dass das iPad noch gerade so hält. Ich will es jetzt auch nicht jinxen. iPad hat auch noch 7%, ist aber im Ladekabel. Das heißt, es könnte sein Ritter auf der Rasierklinge hier gerade.
Ich liebe solche Folgen.
Nee, aber toll. Progressing Prozentzahlen. Also wir haben mit 5 gestartet und sind bei 7. Wir sind auf einem guten Weg.
Kennst du das, wenn du so schlechte Netzteile hast, die dafür sorgen, dass dein Handy, während du es benutzt, so eben hält? Oder vielleicht sogar noch einfach
so eins verliert, so in so einem Takt, wo du denkst, wenn ich das jetzt aber hochrechne, dann wird das aber echt.
Bisschen echt zu schnell von 7 auf 6 gesprungen.
Genau.
Genau, also was wir heute besprechen wollen, auf jeden Fall bitte das WM-Rennen von Niklas Behrens möchte ich nochmal mit dir bequatschen, dann zwei, drei eigene Sachen. Du hast mir etwas vorenthalten, wo ich unsere Freundschaft so ein bisschen in Frage stellen möte, kommen wir gleich nochmal zu und Foreshadowing.
Muss ich jetzt schon wissen, was das ist?
Nee, das können wir gleich besprechen, musst du nicht vorbereiten, hätte mir gewünscht, hätte es vorher was gesagt und ein bisschen Foresharing, warum meine Hüfte schon wieder ein bisschen offen ist, aber ich würde mir selber, ganz ehrlich, ich habe nichts provoziert, ich würde es mir auch nicht als Schuldeingeständnis dazu schreiben, sondern es war einfach nur unnötig, aber machen wir gleich. So.
Du hast jetzt hier 10 Themen genannt, jetzt musst du das, ich habe auch so ein paar Kleinigkeiten, aber möchtest du mit deinen Themen anfangen?
Ich möchte ganz kurze Freundschaft anzweifeln Geschichte.
Ja, fang doch mal an mit den Vorwürfen. Das ist doch immer
eine super Sache. Ich habe gerade noch Kian getroffen und er erzählte mir, dass ihr bald alle hier im Westerwald einen Laufwettbewerb mitmachen wollt. Oder wie war das jetzt? Läufst du jetzt oder nicht? Und wieso erzählst du nichts davon, wenn du schon einen Laufwettkampf machst? Hast du dich nicht getraut, im Podcast zu sagen? Machst du das?
Weiß ich nicht. Ich habe nämlich jetzt hier, ich habe die Laufschuhe nach Zürich mitgenommen. Weil ich dachte, also Radfahren werde ich, ich bin auch noch nicht so lange da, aber ich bin auch noch nicht gelaufen. Ich überlege, ob ich das heute vielleicht irgendwo einbaue noch. Fraglich. Ich habe mir überlegt, müsste ich jetzt nicht mehr laufen, weil ich ja einen Laufwettkampf halt mache.
Ja.
Dann geht der so ein bisschen hoch und runter.
300 Höhenmeter habe ich gehört.
Boah. Who knows? Ich werde das schon irgendwie machen, aber das ist jetzt nicht der Laufwettkampf. Vielleicht habe ich dir deswegen auch nichts gesagt. Das ist nicht der Laufwettkampf, den du im Sinn hast. Du hast ja immer so einen Zehner oder so einen schnellen Fünfer oder sowas in den Raum gestellt. Das ersetzt das ja nicht, Lukas. Da kannst du ganz ruhig bleiben.
Okay, ich hatte nur gedacht, jetzt kommt er mit so einem Laufwettkampf schon um die Ecke. Jetzt hat Lennart es geschafft, wirklich in die Richtung auch mal neu umzudenken. Ich glaube, damals war schon eine Revolution, als du in ein Crossrennen gefahren bist. Das war ja schon mal was ganz Neues, obwohl es immer noch Radrennen ist. Und jetzt kommt er mit dem Laufwettkampf und da erzählt er nichts davon. Naja, okay. Aber wenn dem so sein sollte, gibst du uns doch Bescheid, ja?
Das war jetzt einfach mal so ein leises da, sich ausprobieren und mal gucken, was das so gibt.
Okay. Genau. Ja. Okay, gut, dann haben wir das geklärt. Dann ist doch alles wieder in Ordnung.
Okay, alles gut. Dann können wir jetzt mal den Podcast weitermachen, ohne dass hier so irgendwas zwischen uns steht. Das ist doch super. Bevor du deine ganzen Themen da durchleitest, habe ich gerade eben gesehen, dass Mathieu van der Poel vielleicht doch noch die Gravel-WM fährt. Hast du das mitbekommen?
Ah, das habe ich auch mitbekommen. Ja, klar. Das wäre krass.
Und der neue Gravel-Coach ist Laurens ten Dam bei den Holländern.
Wie? Ist das so?
Ja, ist der neue National Gravel Coach.
Okay.
Und der hat den einen Platz noch für Mathieu van der Poel offen gehalten und kann sein, dass der nächste Woche. Es muss halt auch geil sein, wenn du Mathieu van der Poel bist und du denkst dir halt, ja, klar mach ich, kann ich machen. Also ich bin ja fit, ne? Gar kein Problem.
Ja, genau. Ich bin ja fit. Ich glaube 180 Kilometer sind es ja, ne? 180 Kilometer, 1200 Höhenmeter. Ich habe die Strecke gerade so ein bisschen auf.
Das interessiert auch überhaupt, glaube ich, gar nicht, wie lang das ist und wie viel Höhenmeter oder so.
Genau, also Höhenmeter ist ja auch nicht so ein Ding, es ist ja einfach ein bisschen hügelig, aber das Ding ist halt, ein bisschen südlich von Brüssel nach Löwen, da wird halt einfach, also das kann der Mann ja, jetzt 180 Kilometer sind im Gravel-Segment dann, wahrscheinlich schnelles Rennen, schätze ich mal, wird es irgendwie 5 Stunden sein, vielleicht in dem Bereich, 5-6 Stunden ist ja nichts Ungewöhnliches für den, und Offroad zu fahren ist ja auch nichts Neues. Also
das Einzige, wo du den schocken könntest, glaube ich, wo der sagen würde, muss ich mir überlegen, wenn du ihm sagst, ah ja, Bock auf Punkte fahren WM? Da wird der, glaube ich, so, mal gucken.
Punkte
so
fahren werden.
Ja, weil überleg mal, wo du den die verschiedenen, du kannst den Mountainbike fahren lassen, ja?
Ja.
Kann er, ja. Du kannst den Cross fahren lassen. Du kannst den Gravel fahren lassen. Du kannst den Straße fahren lassen, so. Der kann auch ein Zeitfahren fahren, wenn es sein muss. Aber das Einzige, wo ich so sage, auf den, also, vielleicht kann er auch noch Kunstrad fahren. Das würde ich ihm auch noch zutrauen.
Radball,
ja. Genau. Aber so, das einzige Ding, wo ich sage, da wird er echt ein bisschen überlegen, ist halt wahrscheinlich sowas wie Punktfahren auf der Bahn oder sowas. Das wäre aber mega witzig, wenn der so, oder wenn er so Sprint fahren würde.
Ja, ich wollte sagen, es gibt immer die Idee, dass man bei Olympia am Anfang, bevor der Wettkampf losgeht, immer um die Relation auch zu zeigen, gerade in Leichtathletik, ob man einen Normalo-Athleten ein paar Mal, also einmal das zeigt, so wie diese Athleten performen würden. Schon jemand, der dafür trainiert, aber eher ein Normalo gegen die Profis. So. Und jetzt, dann stell mal vor, wir würden so interdisziplinär arbeiten und würden ihn einfach, genau, in Kairin reinstecken. Also der fährt ja super schnell, der wird auch schon jetzt gut hinkriegen, aber dann wird er im Kairin mal gegen die Großen fahren, damit er einfach Relation hat, dass die großen Jungs, was die halt auch da machen.
Der wird ja richtig langsam aussehen.
In dem Maße, ganz kurz, in dem Zuge gerade, der Duplantis, ne, der Stabhochspringer, ist letztens einen Wettkampf gelaufen gegen den 100 Meter.
400 Meter Sprinter?
Nee, der ist,
doch, oder?
400 Meter, ist das 400 Meter oder ist das der Zehnkämpfer? Auf jeden Fall ist der Norweger.
Ich meine, das waren 400 Meter Läufer und die sind 100 gelaufen oder 200?
100 Meter, ja. 100 Meter. Und Duplantis ist, glaube ich, gelaufen, unter 11, ne? 10, irgendwas ist der gelaufen.
Das weiß ich nicht mehr, er hat ihn auf jeden Fall geschlagen.
Ja, yeah, aber der ist auch verdammt schnell gewesen.
Ja. Irre. Ja, logisch, die müssen ja auch, das ist ja das, was die halt auch, was der machen können. Der Sprint hat 100 Meter, hat so einen gigantischen Stab in der Hand dabei.
Ja, das ist eigentlich das, was er macht. Komplett befreiend für den, einfach mal nichts in der Hand zu haben, einfach mal rennen zu können.
In der Hand zu halten. Ist auch ähnlich so, wenn du immer, du hast ja früher auch Leute gehabt und es gibt, glaube ich, immer noch Leute, die so ein bisschen zwischen Weitsprung und Sprint hin und her wechseln.
Ja,
und,
genau.
Und nee, ich gehe jetzt nicht in die Richtung, da setze ich mich nur in die Nässe, wenn ich sage, wer da irgendwie früher mal Medaillen geholt hat im Weitsprung und im 100-Meter-Sprint, aber es ist ja was Ähnliches. Es ist so ein bisschen auch, klar, das hast du in anderen Sachen auch, du hast Biathlon, Skilanglauf und so, da kannst du so ein bisschen hin und her switchen, aber als Kind war das für mich erstmal so ganz, ganz fremdlich. Das heißt, da denke ich so, hä, wieso der Weitspringer, wieso läuft der jetzt die 100 Meter oder andersrum? Da dachte ich mir so, der andere läuft, genau, und dann jetzt merkst du mit der Zeit so, ja gut. Also
Weitsprung ist einfach sprinten können und das Ganze halt noch ein bisschen in die in die Vertikale beschleunigen können.
Stell dir vor, du bist in deinem Weitsprungmodus, am Ende vom 100 Metern springst du einfach so ab.
Oh, direkt ein Hamstringsriss vorprogrammiert. So ganz kurz, jetzt habe ich auch gerade nachgegoogelt, es war auch in Zürich bei den Diamond Leagues, es war genau Armand Duplantis gegen Carsten Warholm, so heißt er, und das ist der 400 Meter Hürden Läufer und 10,37 Sekunden von Duplantis und 10,47 von Warholm. 10,37 Sekunden von Duplantis. Der ist fast an den 10 Sekunden dran, also klar 0,3 ist noch sehr viel im Sprint, aber wie schnell ist der bitte?
Wahnsinn. Ja, den konntest du auch auf rechts außen stellen, ne? Da kann auch mal die Linie lang marschieren.
Genau wie Van der Poel.
Genau wie Van der Poel, genau. Jetzt sind wir ein bisschen abgekommen von diesem ganzen Thema. Ich dachte eigentlich, das ist gar nicht so eine große News, aber Thema Van der Poel abgehakt. Dann finde ich auch wichtig, UCI stellt jetzt in Aussicht, dass man sich melden kann als Whistleblower, wenn man Informationen über Motordoping hat.
Ach was.
Das haben sie jetzt nochmal so ein bisschen wie soll ich sagen, wiederbelebt das Thema.
Ja.
Motordoping. Aber es ist auch
Also ich würde ich würde gerne jetzt an der Stelle, dann würde ich auch whistleblowen bei der UCI, ich hätte schon erste Informationen. Ich würde nämlich ein bisschen unterstellen, dass vielleicht Niklas Behrens rechts und links einen V8-Motor verbaut hat in den Beinen. Weil anders
willst du schon in dein Thema reinspringen. Ich habe es eben auch schon vermieden, als wir gesagt haben, so als du gesagt hast, so Van der Poel in den Sprintern, ist so ein bisschen wie Niklas Behrens, Alex Segert, neben Martin Zverich auf dem Podium. So.
Nee, also, mach mal erst weiter, bevor wir darüber sprechen.
Oder Jano wieder und Alex Segert, der große Belgier, der kleine Belgier. So ein bisschen Asterix und Obelix-mäßig.
Das ist echt so. Das ist schon stark.
Aber bei Motordoping, ich glaube, es ist ja, ich frage mich immer, wenn das früher der Fall gewesen wäre, dass das passiert ist, da müssen ja so viele Leute ihre Klappe halten. Du musst ja irgendeine Mechaniker einbauen, ne? Also,
du hast ja an der Stelle, habe ich ja auch immer diskutiert, das hast du ja auch immer gesagt, das ist ja super komplex, das ganze Thema, weil du musst es ja, da muss ein Mechaniker Bescheid wissen, das Team muss Bescheid wissen, die anderen müssen die Klappe halten und ich bleibe wirklich dabei, ich verhärte meine Meinung, 2006 Floyd Landis, das kann ich mir nur vorstellen, dass er einen Motor bei einer Etappe drin hatte, weil der wechselt das Bike, guckt es euch mal an bei YouTube, ich habe es glaube ich schon mal erzählt, der wechselt auf der Etappe am Anstieg, legt er das Fahrrad hin und kriegt ein neues dahingestellt, ohne Grund. So, es gibt keinen Grund. Er hat das hingelegt, die Gruppe fährt weg, er kriegt ein neues Fahrrad, springt drauf, fährt los mit der immer selben Kadenz, mit zu wenig Spannung auf dem Muskel, meiner Meinung nach, fährt an Patrick Sinkewitz, der Typ mit orangen leuchtender Haut, also kannst du schon auch da deinen Teil denken, fährt an die Gruppe vorbei, da muss der Sinkewitz, guckt den an, steht auf, fährt dem hinterher und der war dann nach zwei Serpentinen wieder da. Also das macht keinen Sinn.
Ja, ich guck mir diese Tour 2006 nochmal an.
Ja. Seit 10 Minuten ist Comedy-Gold. Da hast du diese Szene, Switch nach hinten, irgendwie 8 Mann noch Telekom, vorne Patrick Sinkewitz, alle noch am Anstieg dabei, ist ja klar, oder T-Mobile. Nächster Switch, Pierrick Frédégo, wie heißt er noch? Pierre Frédégo?
Ja.
Ja, vom B-Box hängt am Arzt-Cabrio Nasenbluten. Läuft da die Nase aus. Dann wieder Switch nach vorne, da gibt sich Floyd Landis den ganzen Tag Wasser über den Kopf.
MotoGP, genau, das habe ich auch immer noch. Wie viel Wasser der über den Kopf gekippt hat.
Ey, der hat die ganze Zeit diese Flasche in der Hand. Der fährt super komischen Tritt, ich sag's dir, und wechselt das Fahrrad am Anstieg. Also der hat zwei Akkus durchgefahren an dem Tag. Außerdem, wie kannst du sonst eine Viertelstunde, selbst wenn du noch einen ganzen Blutbeutel nimmst, wie kannst du eine Viertelstunde rausfahren? Das funktioniert auf so ein ganzes Fahrerfeld. Das geht ja nicht. Der ist nur alleine von vorne gefahren.
Ja. Und in das Rabbit Hole gehen wir jetzt besser nicht rein, sonst wird hier ganze Folge hier gesprengt. Nächste UCI-Nachricht. Die haben verbieten jetzt, da würde ich gerne mal deine Meinung zu hören, dass World Tour und Pro-Team-Fahrer in den U23-Wettbewerben starten. Wie finden wir das?
Ja, okay. Vor allem halt, also ich finde es eigentlich gut, muss ich sagen. Also gerade im Hinblick jetzt auf WM oder EM, weil das sind halt
Nation Cups machen sie auch.
Genau. Und ja, okay, also Nation Cup, ich weiß gar nicht, wie präsent sind denn da halt World Tour Fahrer? Ich weiß es gerade gar nicht, kann es gar nicht sagen, aber
ja, in der Nation Cup können sie halt noch fahren, genau, bei den der Trend geht aber eh dazu hin, dass Rennen wie zum Beispiel Paris-Roubaix oder Lüttich-Bastogne sind, das sind alles Punkt U23-Rennen.
Obwohl
du dürftest theoretisch, glaube ich, auch als World-Tour-Fahrer, wenn du U23 bist, in deinem Devo-Team starten. Aber sie verbieten halt auch bei diesen U23, also sie verbieten halt generell bei U23-Kategorie-Rennen World-Tour-Fahrer.
Ich finde es in dem Maße gut, weil es dann einfach noch diese WM gerade oder EM, also die Wettkämpfe um die Medaillen, bietet weiter das Potenzial, dass sich halt einfach talentierte Fahrer bewerben können. So auf Conti-Ebene ist ja alles noch cool so und dann fährst du halt die U23-WM, fährst ein richtig geiles Rennen, bewirbst dich quasi damit vielleicht Richtung World Tour. Und jetzt hast du einfach, in der Gruppe, dann hast du einen Isaac Del Toro da drin so oder vorne fährt ein Jan Christen also raus.
Wenn wir jetzt vorstellen, dabei der Top 10, gestern beim U23-Rennen, warte, wir machen mal Top 15, das ist noch krasser. Hast du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 von den ersten 15 haben schon einen World Tour oder Pro Team Vertrag. Wenn du noch weiter zurückgehst, dann wird es noch krasser. Also dann Top 20 sind es halt die Top von Platz 16. Emil Herzog, Red Bull Boralsruhe, William Junior Lizerf, zu der Quickstep. Simon Dalby fährt, glaube ich, auch Pro Team, bei Uno X. Der ist aber noch im Conti-Team dieses Jahr. Aber die Leute, die dann Vertrag unterschrieben haben für nächstes Jahr und sowas schon, also auch den Top 30, es sind fast alles Leute, die halt auf dem Niveau unterwegs sind. Ich finde es gut, ich finde es aber, das Ding ist ja, es ist gut und schlecht. Also es ist gut, weil die Leute, die World Tour fahren, haben halt auch Zugang zu einem besseren Training, die haben bessere Rennen, die haben vielleicht eine Grand Tour, die sie gefahren sind und, und. Also die können den Sport auf einem anderen Level betreiben, die kriegen auch alle mindestens einen gewissen Geldbetrag dafür als World Tour, das ist ja geregelt. Ja. Auf der anderen Seite ist es halt jetzt so, die Jungs sind so stark, so früh, das heißt, die du willst ja eigentlich schon gegen den Benchmark oder den Benchmark setzen in der jeweiligen Altersklasse. Und wenn du sagst, die ganzen Allerbesten kommen aus der 19 in den World Tour-Bereich, die dürfen aber nicht mehr starten, dann hast du sozusagen die zweite Reihe, ohne das jetzt irgendwie negativ oder despektierlich zu meinen, du hast die zweite Reihe, die um den Weltmeistertitel fährt, dann fährst aber dann irgendwann vielleicht der U23-Weltmeister mal gegen die anderen seiner Altersklasse, dann denken die sich ja, alles klar, Junge, also dich...
dann ist der Titel nicht so viel wert.
Dann ist der Titel nicht so viel wert, also der Sieger der WM wird wahrscheinlich immer ein sehr guter Radfahrer und Rennfahrer sein, der wird auch seinen Weg gehen, aber die Gesamtqualität des Fahrerfeldes dort bei so einer WM wird halt eine ganz, ganz andere.
Ja, das stimmt. Aber ich habe echt, ja, du hast absolut recht, aber ich tue mich echt ein bisschen schwer. Also, ich meine, es ist immer noch ein geiles Rennen. Das müssen wir, brauchen wir nicht kleinreden. Das macht mega Spaß zu sehen. Für ein U23-Rennen bei WM immer mega, weil die hauen sich ja nur auf die Fresse die ganze Zeit. Das ist immer eine gute
U23 sind immer die besten Rennen. Vor allem,
total.
Also, wir springen schon wieder so viel in den Thema, aber vor allem auf diesem Kurs. Aber machen wir gleich.
Ja. Und dann hast du so ein bisschen auch schon auch da eine Foreshadowing, wie auch vielleicht das Profi-Männerrennen aussehen könnte, schon an gewissen Passagen. Ist eigentlich ganz cool. Und ich will auch gar nicht dieses Level dadurch abwerten, wenn es so wäre. Aber wir sehen es ja dann halt, wenn sie so entschieden haben. Aber gleichzeitig ist es halt wirklich, wie du schon sagtest, ne, dann weißt du halt, die sind alle schon unter Vertrag. Da ist ein UAE-Fahrer mit noch einem UAE-Fahrer hinten. Und am Ende ist es so, das sind halt die du eh auch schon teilweise vorne bei World Tour Rennen siehst.
Ja.
Nehmen wir mal so ein Del Toro oder so. Und dann fährt er bei U23 halt gegen jemanden eventuell, der halt wirklich nicht diese Möglichkeiten hat, auf Profi-Level zu trainieren und halt im Höhentrainingslager war und sonst was.
Ja.
Das ist halt ein bisschen schade, weil es irgendwie dieses Zeigen, dass man was drauf hat, dieses Talentrennen, und dann müsste halt zwei Weltmeisterschaften oder zwei Titel vergeben, was ja auch doof ist, das wird auch nicht funktionieren.
Klassischer Amateurweltmeister wie früher.
Genau, aber Amateurweltmeister nur als Nachwuchs quasi noch in den Klassen, und das ist dann aber auch doof, weil dann ist es immer auch da, auch das ist abgewertet, das stimmt schon.
Ja. Also das ist irgendwie ein schwieriges Thema. Und das Krasse, finde ich, das ist das erste Mal so richtig, finde ich bewusst geworden, 2017 in Bergen, als Lennart Kemner Vize-Weltmeister geworden ist. Der ist da damals halt schon bei Sunweb da gefahren und Benoit Cosnefroid gewinnt. Ich weiß nicht, ob er da schon, ich glaube, beide hatten schon einen World Tour-Vertrag und sind auch schon in dem Jahr World Tour gefahren. Davor war das irgendwie nie ein Thema, habe ich das Gefühl gehabt. So, davor war das immer so, oder ein sehr, sehr kleines Thema. So, wenn du dir die WM, habe ich zufälligerweise letztens mal geschaut, 2016 Doha, U23.
Ja.
Christopher Halvorsen gewinnt vor Ackermann.
Ja.
Den dritten kriege ich nicht mehr ganz hin. Vierter war Bauhaus. Das waren aber alles noch Conti-Fahrer, glaube ich, zu dem Zeitpunkt.
Interessant.
Und in den Jahren davor war das halt auch so, dass da meistens die, also, oder was heißt meistens, die breite Masse da vorne in den Top Ten war halt auf jeden Fall Conti oder sogar Amateurfahrer.
Jakub Moreczko war.
Moreczko, war ja gut, das geht aber auch nur in Doha auf der komplett flachen.
Ja.
Genau,
ja, Moreczko. Du hast recht, davor das Jahr war halt Kevin Ledanois.
Keine Ahnung. Aber ich weiß nicht, ob der damals schon bei Fortuneo Oscaro oder wie sie damals hießen, unterschrieben hatte für das nächste Jahr oder schon in dem Jahr da gefahren ist. Aber das waren halt ganz, ganz wenige, und jetzt ist es halt gang und gäbe. Es liegt halt einfach daran, dass der Progress so schnell ist und dass die jungen Talente so früh sichern wollen, dass die halt
absolut,
dass die halt alle schon Verträge haben.
Ja, absolut. Davor im 2013 weiß ich noch, war es Martin Moric, ich habe gerade auch nochmal geschaut, der war
erstes
auch
in einem anderen Team.
Erstes Jahr U23, genau. Das war ja auch diese legendäre erste Mal, diesen Aero-Takt, der da gefahren ist.
Ja, und der ist Weltmeister U19 geworden im zweiten Jahr. Im nächsten Jahr ist er im ersten Jahr U23 Weltmeister geworden. Genau. Er hat seinen Titel verteidigt, obwohl er die Altersklasse gewechselt hat.
Genau, das war's. Und da sehe ich aber auch gerade, gucke ich gerade jetzt mal ein bisschen die Teams durch.
Lustig, ich habe die WM letztens auch nochmal geguckt. Ich habe letztens diese ganzen WMs U23-Rennen
nochmal
geguckt, so Kurzzusammenfassung von der UCI.
Ja.
Und da fliegt halt so Mate Moritz bergab an einem Julian Alaphilippe vorbei.
Ach,
und der
cool.
knallt so um so eine Linkskurve. Und lässt den Alaphilippe halt völlig stehen. Und dann denkst du so, ja, krass, ey, das war so ein Franzose. Und dann, als man das geguckt hat, damals sagt man sich so, Julian wer? Und jetzt ist das halt, das ist halt total witzig. Damals kannst du es halt natürlich nicht.
Neunter Platz ist er geworden. Achter Platz Silvio Herklotz, Team Stölting, auch Conti-Team. Dann haben wir Dille van Baarle beim Rabobank-Devo-Team. Auf Platz 6 war David Vieira, Kendall Pro Cycling, okay. Tom Skujins, Ritumu Delfin damals, Caleb Yoon als ohne Team hier gewertet, auf Platz 4.
Ja, der ist halt damals in der U23-Zeit, sind die immer nur mit der australischen Nationalmannschaft hier gewesen.
Genau. Ja, stimmt, stimmt. Und dann Sondre Holst Enger, Team Plus Bank. Also das hast du recht, das sind wirklich nicht die Profiteams. Ich habe auch, es gibt einen Beitrag auf Pro Cycling Stats, so einen Blogbeitrag über die U19-Fahrer und welche von den ganzen Fahrern gerade auch schon Profiverträge haben. Und die sind auch alle schon in diesen Devo-Teams oder halt auch perspektivisch. Der Paul Sykes, nenne ich ihn jetzt mal. Wie heißt er denn? Sayo? Wie würde man das aussprechen? Ich habe keine Ahnung. Sykes klingt auch sehr falsch.
Das wird doch irgendwie Sechard oder so ausgesprochen.
Okay, das ist gut. Noch nicht mal Paul Sechard. Ist ja auch schon fürs kommende Jahr im World Tour-Team, oder? Bei Arche des
Air. Ja, genau.
Da wird Decathlon.
Also, da wird richtig durchgezogen.
Average Year Age der 20 jüngsten Gewinner im professionellen Peloton. 1980 waren die jüngsten 20 Gewinner eher 23,5 oder 24. Mittlerweile sind die 20 jüngsten Gewinner im World Tour-Bereich 20,5. Also wir sind drei Jahre jünger. Die jüngsten Fahrer waren damals so, ich sag mal, von der Garde, so 1987 aufwärts rechnen die quasi, so was in der Zeit, so die jüngsten Fahrer bis quasi in diese Moderne rein ist. So Rigoberto Urán war damals 20 mit seinem ersten Sieg, Boris van Hagen war 20, da hast du Anthony Roy war 22, Gorka Izagirre 22, jetzt haben wir mittlerweile Matthias Wacek 19, Magnus Sheffield 19, Arnaud de Lee 20, also Thibaut Nice 20, die gewinnen alle schon mit teilweise halt noch in Teenie-Jahren oder halt Anfang 20 die ersten Rennen.
Ja, das ist halt krass. Also, da hat sich so krass viel getan. Jünger. Ja, der Radsport wird jünger. Ja. Das Level, wir können jetzt einfach mal einsteigen in die Rennen.
Ja. Wir kurven auch jetzt nicht wirklich drumherum.
Genau, wir kurven jetzt nicht drumherum, sondern wir steigen jetzt erstmal ein in die Rennen. Wir müssen natürlich jetzt mal vorweg sagen, ich erlebe das hier vor Ort natürlich auch gerade. Es ist ein Rennen der Schweiz, es ist ein tragischer Unfall passiert mit dem Tod von Muriel Fuhrer im Juniorinnenrennen. Da wird auch noch geschaut, was alles zu diesem schrecklichen Unfall passieren konnte. Das würde ich jetzt in der Stelle einfach mal nicht behandeln, das Thema, weil wir dafür nicht genug Informationen haben. Ich selber habe das Juniorinnenrennen auch nur die letzten 2-3 Kilometer gesehen. Und deswegen konzentrieren wir uns jetzt hier einfach mal hauptsächlich auf den sportlichen Teil Junioren U23, würde ich sagen. Und das warten erstmal, bis es da mehr Details und Klarheiten gibt zu den Sachen. Starten wir mit dem Juniorenrennen. Ich habe ja schon gesagt, alle Rennen hier waren katastrophal nass. Also richtig, richtig nass. Junioren. Genau. Die Art und Weise zu fahren auf dem Kurs mit dem Wetter ist einfach krass. Diese Rennen, wenn du die guckst, habe ich das Gefühl, die stressen mich. Weil ich muss konzentriert bleiben als Zuschauer, weil ich nicht weiß, wo geht die Entscheidung. Es wird die ganze Zeit nur attackiert. Die hauen sich die ganze Zeit nur gegenseitig auf die Fresse.
Irre, ne?
Bei den Junioren, das war auch so ein geiler Kommentar im englischen Stream. Ja, erster Crash, okay, erster Crash. Das war halt so, da rutscht halt einer weg. Das ist halt Juniorenfahrer. Und du siehst, wie hektisch und nervös dieser dieser Haufen ist, und ich finde, das ist immer so, das erste Rennen ist das Juniorenrennen, und dann gucken sich natürlich alle das Juniorenrennen an, sehen, was da passiert, fahren dann natürlich, also du siehst beim Juniorenrennen, die Position macht einen gigantischen Teil des Ergebnisses aus.
Ja,
weil der Kurs eng ist, es wird viel eine Reihe gefahren, es geht hoch und runter, das Peloton ist immer lang, und wenn es halt irgendwie auf die flachen Teile kommt, dann hast du meistens vom See her relativ unangenehmen Seitenwind gehabt. Das heißt, du musst Posi fahren können. Haben wir im Juniorenrennen gesehen, und da haben das die Dänen so gemacht, die sind halt sofort losgefahren. Die haben den Titelverteidiger mit Albert Wieten Philipsen gehabt und haben sich halt gedacht, okay, der ist wieder in Topform, der sah auch ziemlich stark aus. Ja. Und haben das halt sofort von vorne schnell gemacht. Und das hat dann dazu geführt, dass das halt völlig auseinandergerissen ist, sobald die irgendwie diese Runde das erste Mal befahren haben. Und dann im U23-Rennen haben sich alle gedacht, okay, das darf uns nicht passieren, dass man da hinten ist. Und da ist ja das Gleiche passiert. Jetzt ist das Frauenrennen gerade dran, während wir hier sprechen. Ja. Ich gehe davon aus, dass das die gleiche Dynamik annehmen wird. Einfach, weil sich da alle das angeschaut haben.
Also geh ich voll mit. Ich meine, das ist, habe ich schon gerade gesagt, ne, das ist mal so eine schöne Vorlage für das, was nachher passieren wird. Und die Elite-Männer nachher, oder zumindest, genau, je fortschreitender das Straßenrennen, ne, mit U19, U23 und Elite, je mehr Rennen schon passiert sind, desto mehr gucken die sich natürlich an und sehen halt schon, was passiert. Ja. Dafür habe ich eigentlich, da passt ganz gut, das will ich mal eben kurz einwerfen, kurz Werbung in eigener Sache, das Video, was ich jetzt gestern für uns veröffentlicht hatte, da ging es ein bisschen um 3 Tipps, wie man halt ein bisschen mehr ein bisschen effizienter einen Anstieg fahren kann. Und da geht es um eine Sache, das war ein bisschen das Thema Momentum mitnehmen. Also sprich, wie viel Geschwindigkeit kannst du mit dem Anstieg transportieren?
Ich möchte noch kurz was sagen. Ja. Man kann auch Tipps haben, ohne dass man selber sonderlich schnell berghoch fährt. Das müssen wir uns hier mal rausnehmen, weil den Kommentar hat man natürlich gesehen, dass da einige Naseweiße gesagt haben, Lukas, wie kann man denn so langsam berghoch fahren und dann selber hier Tipps geben? Ja, das geht. Man ist halt vielleicht physiologisch ein bisschen limitiert. Man weiß ja gar nicht, wie schlecht der Lukas berghoch fahren würde, wenn er das nicht machen würde.
Ja, genau. Stell dir mal vor, wenn das so wäre. Und wie war das Wording irgendwie, wenn man selber so eine Gurke am Berg ist? Außerdem bin ich das nicht. Ich habe dieses Jahr mir eine Bergwertung gesichert, ne, bei rund um Köln. Auf einem, in Zeitraum zwischen, sag mal, 1 und 2,5 Minuten bin ich sehr stark am Anstieg. Das kann ich nochmal sagen. Ich kann Laktat produzieren. Nee, genau. Also es ging ein bisschen um die Tipps. Und ja klar, am Ende sagten, manche Kommentare schrieben auch so, ja, ist ja klar, wenn du mehr Tempo reinfährst, dass dann halt am Ende einfacher ist. Ja, das ist das, der isolierte Test. Aber faktisch muss man auch sagen, wie viele Leute, und wir haben es auch im Rennen gesehen, schaffen es teilweise zu weit hinten in den Anstieg reinzufahren, weil sie dann vielleicht wirklich aufgepasst haben, sich nicht gut positioniert haben. Beispiel rund um Köln, ne, das ist Jedermann-Rennen, erster Anstieg, Altenberger Dom. Da hacken so viele Leute mit 500 Watt, ich fahre 450 und die Leute fahren mir vorbei. Und denke mir so, ja, das ist aber, ne, weil du jetzt nach vorne willst, weil du eigentlich davor schon dich falsch positioniert hast. Und das ist genau das, was ich sagen möchte. Na klar ist es einfacher, wenn du mehr Speed mitnimmst, aber das ist das, worum es geht. Und jetzt würde ich direkt an der Stelle einmal das Rennen von gestern ganz kurz aufgreifen, wie Niklas Behrens es schafft.
Fangen wir mit der U23 einfach an, okay? Einigen wir uns darauf, danach das hier
Ich will nur dieses Thema da mit einpacken. Das passt halt, ja. Wie in der vorletzten Runde war es, glaube ich, fährt er in diese, ich weiß nicht, tut mir leid, welcher Anstieg das jetzt war, diese scharfe Rechtskurve auf dem Feldweg, wo er dann nachher drüber geht, die Attacke.
Ist oben auf der Kuppe, auf dem Plateau sozusagen, wo es einfach so wellige Abschnitte gibt, ja.
Genau. Und da rein geht's ja so eine Links-Rechts-Kombi. Da fährt er vorne rein, nimmt die maximalste Geschwindigkeit mit, das maximalste Momentum, lässt sich dann am Anstieg, nicht in der Runde, wo er attackiert hat, sondern davor, bisschen durchsacken. Und du siehst, alle fahren ihm vorbei und er investiert quasi vorher, damit er vorne reinfahren kann, hat eine gute Position, die eigene Linie gewählt, mehr Speed mitgenommen, das reißt eine Lücke von ungefähr 6 Meter, weil die Kurve besser fahren kann und lässt sich dann durchsacken und durchrutschen. Und das fand ich halt genau das meine ich halt. Da kannst du halt sparen, da kannst du effizienter fahren. Und das ist etwas, was man erkennen muss. Und das ist das, was du jetzt auch am Anfang meintest mit dem U19-Rennen. Du siehst halt dadurch nachher, okay, wann sind entscheidende Momente, wo man vorne sein muss und sich positionieren muss. Und ich glaube, es wird eine spannende Sache, wenn das nachher im Männer-Elite-Feld und jetzt heute im Frauen-Elite-Feld viele denken, viele wissen, alle nach vorne wollen.
Ja, logisch. Also das ist schon klar, glaube ich, für die meisten. Am Ende können immer nur ein paar vorne sein. Und das Ding ist aber eigentlich, das habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesagt, wenn du vorne bist, dann musst du auch draufschlagen. So ein bisschen. Ja. Ich war jetzt selber noch nicht in Schlägereien verwickelt, muss aber sagen, ich glaube, wenn du die Chance hast, den ersten Schlag zu setzen, dann solltest du das auch tun.
Sagt man so, ne?
Sagt man so. Und so machen die das halt auch da. Also wenn du dann nach vorne fährst und dann nicht attackierst mit dem Berg, weil du fährst faktisch, du hast eigentlich weniger Probleme dann als die Leute hinten, wenn du voll losfährst. Ja. Also nehmen wir an, du schepperst da 30 Sekunden mit 600 Watt drüber, dann fahren die hinten auf jeden Fall schon mal 1,5 Minuten 550 mindestens. Ja. Und da wird es einige geben, die das nicht können, die lassen reißen, dann geht's in die Abfahrt. Die Abfahrt ist nass, Feld ist eine Reihe, du siehst aus der Helikopterperspektive überall, wie es reißt, und dann kommst du unten auf diese Passage, und da war halt gestern zumindest der Wind drauf. Und dann der Typ, der jetzt hat schon, der auf der Abfahrt schon hinterhergefahren ist, weil der Typ vorher hat reißen lassen, der ist schon völlig am Limit, kommt dann in den Wind rein, denkst du, boah, jetzt kann ich auch nicht mehr fahren, Jungs. Also.
Und am Ende, genau, und am Ende siehst du halt vorne, jetzt in dem Fall bei Niklas, der ist kontrolliert unterwegs. So, der macht halt, der kann die Linie selber wählen, der kann das Pacing
gut,
selber
bestimmen.
Wenn
deine Schwelle bei ungefähr 8 Millionen Watt liegt, dann kann ich auch kontrolliert unterwegs sein im Weltmeisterschaftsrennen, aber ich weiß, was du meinst. Ja, also der,
ja.
nimm mal vielleicht auch einen Tim Teutenberg, der nicht ganz so viel Watt zur Verfügung hat, wie so ein Urgewalt wie Niklas Behrens. Aber das ist ja auch witzig, so der ist dann so in Spitzengruppen da und der fährt halt zwei Runden Verschluss in die vorletzte Runde rein in der 10er Spitzengruppe.
Das war so stark.
Ja, so da kannst du halt auf dem Kurs mit den Sachen kannst du viel mit Auge machen. Am Ende ist es aber dann auch, da wird es dann doch noch über die Watt geregelt.
Ja, natürlich, aber ich möchte auch sagen, du kannst super viel entweder mit deinen Watt, die du regeln eigentlich könntest, verschwenden. So, und auch wir hatten auch ein paar Kommentare auf das Video, ja, einfach mehr Watt und weniger wiegen. Klar, wenn man jetzt in der Van Ötztaler fährt, dann ist es halt auch so. Aber wenn wir halt von diesen kleinen Anstiegen, von diesen Hügeln sprechen, und da würde ich jetzt diese auch mit dazu zählen, keine Pässe, sondern einfach diese kleinen entscheidenden Anstiege, dann musst du überlegen, was du mit deinen Ressourcen machst. Und ein Timmy hat super gezeigt, dass er halt einfach mit ein paar weniger Watt als die Spitzengruppe, als Niklas Behrens, dass er super viel rausholt und auf einmal in so einer 10-Mann-Spitzengruppe dahin hängt.
Genau, und am Ende, das kommt hoffentlich nicht falsch rüber, Niklas hat extrem viel gelernt in den letzten 2 Jahren. 2022.
Unglaublich.
Ich habe mich ja immer wieder über ihn beschwert in dem Rennen in Steinfurter Abendkriterium, dass der sich selber die Wertung angefahren hat, habe ich immer wieder gesagt. Und das ist einfach sehr schön, dass das jetzt einfach anderen Leuten auch so geht, die sich denken so, aua, aua, aua. Aber der hat, ich weiß noch, die ersten Rennen, ich glaube, Steinfurter Abendrennen war eins der ersten, dass ich mit ihm gefahren bin. Danach Stadtlohn-Kriterium. Mhm. Ja. Und am nächsten Tag war Telgte. Ah, hier an der Stelle, Shoutout, fahr zum Rennen nach ich glaube, es wird Telgte ausgesprochen.
Nein, macht's nicht.
Doch,
sagt nein, Telgte. Nein, macht's
doch,
es nicht.
Ist wichtig für der Veranstalter, macht einen guten Job. Und es ist wichtig, dass wir da auch, dass die Leute auch noch dahin fahren. Und für das Rennen ist es eigentlich ein ganz cooler Kurs. Aber da erinnere ich mich noch, dass Niklas auf der leicht ansteigenden Zielgeraden, das ist ein relativ enger Kurs. Wir haben eine Drohnenaufnahme davon, Lukas, in unserem Archiv. Kannst du auch nochmal rauskommen. Von links nach rechts, nach links und so sprintet, weil er einfach so neu im Sport war. Und alle ihn angeschrien haben danach. Ich glaube, er ist sogar noch zurückversetzt worden oder sowas. Weil du einfach merkt hast, so, der hat unfassbar Power. Der kam auch schon immer gut um die Kurve. Aber du wusstest nicht so richtig, wie er da das in die richtigen Bahnen leitet. Und da muss man sagen, um da Weltmeister zu werden, brauchst du auf der einen Seite extrem viel Watt. Aber auf der anderen Seite musst du das mittlerweile können, was du da machst. Und das hat er halt echt geschafft.
Ja,
an der Stelle fetten Respekt. So.
Absolut. Also große Props und Shoutout an der Stelle. Habe ich gestern auch gedacht, als ich gesehen habe, wie er in der Spitzengruppe gefahren ist. Und wie taktisch gut er ja auch die ganze Zeit gefahren ist. Er war zwar immer am Eiern von rechts nach links, aber denkst du, ob ist da komplett Anschlag oder so, aber der fährt einfach so. Und dass er dann halt auch das. Ganz ehrlich, ich finde es so geil zu sehen, dass er auch eine gewisse Art von Naivität dann mitbringt an der Stelle. Ein Gefühl hat, okay, ich mache das jetzt einfach. Ich zerdenke das jetzt auch nicht. Ich fahre jetzt einfach mal von vorne und ich kreiere eine Situation. Das ist jetzt nicht einfach nur, ich sag jetzt mal, dumm draufhauen, sondern ich kreiere eine Situation, die ich dann halt erstmal danach wieder einschätzen muss. Also das finde ich halt cool.
Also
er hat
extrem viel gelernt, ist in diesem Jahr Lidl Track, muss man sagen. Ich hatte schon vorher ein paar Infos, wo er hingeht. Jetzt gab es gestern einen Artikel, dass er irgendwie 2 Verträge gerade hat. Also das ist zumindest ein Artikel von dem Daniel Benson. Ich habe, ich weiß nicht, ob ich es mal erzählt habe, er geht zu Jumbo in die World Tour. Jumbo, das Team heißt Visma. Visma Lease Bike. Aber gestern im Artikel stand auch, dass er irgendwie einen Vertrag noch mit dem Demo-Team hat. Seine Managementagentur Corso, das sind sehr erfahrene Leute, die wissen schon, was sie da tun. Aber ich glaube, es gibt da noch so ein bisschen Unklarheiten, inwiefern oder wo es zukünftig hingeht. Ich glaube schon, dass es am Ende zu Visma Liesebike geht, aber so wie der halt in letzter Zeit rasiert hat, ärgert sich Lidl natürlich auch, dass sie ihm vielleicht nicht das Angebot direkt gemacht haben, in die World Tour zu gehen.
Aber dieses Fahrerprofil haben sie auch schon dreimal. Von ihnen. Der große, schwere Fahrer, der viel treten kann, haben sie schon dreimal.
Ja, da haben sie schon einige von, aber es ist halt immer gut, wenn du die Jüngeren noch mit dazu holst und dann, wenn der eine ein bisschen älter wird, dass der Nächste übernehmen kann. Genau. Du hast gesagt, du hast ein paar Stats aus dem Rennen.
Ja, ich habe es gerade vorbereitet. Also es ist der letzte Runde, wo er da richtig drauf die letzte Runde, wo er da so hochgehämmert ist, will ich 3 Minuten 22, 500 Watt Average. Und dann ist er bald losgestiefelt in dem Fall mit, ja, sag mal, die ersten 30 Sekunden mit 600 Watt. Das war jetzt nicht diese, es sieht, sah nach mehr aus, fand ich sogar noch, muss ich sagen. Es sah aus, als würde er 1000 Watt losfahren. Also wirklich, er hat ja das Rad fast auseinandergenommen.
Ja.
Das war auf jeden Fall der Moment, wo er dann diese Situation oder die erste Situation am Witticon provoziert hat. Dann dieser letzte Kicker da kurz vorm Schluss, da ist er dann 4,48 hochgefahren für 2,5 Minuten. Übrigens das ganze Rennen, 325 Watt Average auf 4 Stunden, 393 Watt Normalized Power. Lecker.
4,5 Tausend. Das wollte ich gerade sagen. So, ja. Wir hauen jetzt so ab, so Zeiträume raus von so einem Anstieg und das ist dann so, ja, extrem gut, aber man muss halt einfach sehen, dass die von Anfang bis Ende einfach Vollgas gefahren sind.
Das liefert der nach knapp, also nach 3800 Kilojoule Energieumsatz, fängt er an, diese Power-Output-Werte zu fahren. Das, wenn wir jetzt nur die Runde nehmen, mit, also die anfangs flache Runde da um den See am Anfang, das ist nicht Zürichsee, das ist der andere See, wenn wir die mal rausnehmen, nur diese Schlussrunde, 3 Stunden quasi, sind 407 Normalized Power auf den letzten 3 Stunden.
407?
Wahnsinn. 407 Normalized Power. Seine angehende Schwelle bei Strava ist so ein bisschen gerechnet, glaube ich, steht 450. Ich würde es gar nicht so krass anzweifeln gerade, so wie er sonst unterwegs ist. Ich bin nicht sicher, wie viel wiegt der? Der hat dann, also 80 hat er auf jeden Fall, aber was hat er dann, wie viel drüber? Also,
ich frage ihn gleich mal, vielleicht kann ich das noch nachreichen.
Okay. Und ganz letzter Punkt noch, was ich ziemlich cool fand, nochmal zu sehen, den letzten Kilometer chillt halt relativ entspannt mit 242 Average, bis es dann zum Sprint losgeht Richtung Ziel, also 45 km/h, sind ja mal ein bisschen Führung gefahren.
Da muss ich sagen, also der hätte so oder so gewonnen, aber was war das für ein Rigoberto Urán versus Alexander Vinokurov Moment? Martin Zverev hatte auch einfach gar keinen Bock zu gewinnen, oder?
Ja.
Das war echt so ein bisschen, also die Zeit, die es gedauert hat, die du kannst ja mal die Tritte zählen, die Niklas macht, bevor der eine, also, da denke ich mir so, Junge, also du kannst doch nicht so pennen im Weltmeisterschaftsfinale. Ja. Also der hätte den Safe auch so komplett easy abgesprintet, Niklas Behrens, aber
auch geiler Satz, sorry, ganz kurz, geiler Satz, was zum Vinokurov-Uran-Moment war das denn?
Ja, das ist einfach krass. Der Martin Zverev auch Exkurs. Interessanter Fahrer, weil hat, also Sudal Quickstep hat den direkt aus den Junioren verpflichtet. Mhm. Der kommt in den World Tour Rennen und den Punkt Po Rennen und sowas nicht so richtig klar, aber der ist letztes Jahr Dritter bei der WM geworden und dieses Jahr ist er Zweiter bei der WM geworden. Mhm. Ja, also der ist schon in der. Und da habe ich mich gestern gefragt, ja, das ist vielleicht einer, der kann halt 4 Stunden Vollgas fahren, das kann der, aber 6 Stunden oder. Also, wenn das Rennen vielleicht länger gewesen wäre, wo wäre der rausgekommen? Ist das was mit der Fatigue Resistance, einfach mit der Dauerbelastung, dass der damit noch nicht so richtig klarkommt? Dann glaube ich, also, der wird auch noch irgendwann damit klarkommen. Das wird nochmal ein richtig guter, aber der braucht halt einfach noch diese 1-2 Jahre länger.
Ja, ist interessant, dass du sagst, weil es zeigt einfach Potenzial oder was halt so vielleicht ein bisschen bei ihm, Schwerpunkt ist, weshalb es dann noch nicht beim World Tour Bereich zündet. Vielleicht auch so ein bisschen, weil das Grundtempo ist hoch oder vielleicht sogar oder die Dauerbelastung ist höher, ne? Da ist vielleicht Fatigue Resistance wirklich ein Thema, aber auf diese 4 Stunden, weil einfach, wir haben gerade schon gesagt, auf diese letzten drei Stunden 407 Normalized Power, da musst du schon was leisten können, ja klar. Beim World Tour Rennen sähe aber der Moment anders aus, weil teilweise diese kurzen Momente sind noch schneller. Und wenn du nicht in diese Situation reinkommst, dass du da mit dabei bist, dann ist das Rennen für dich schon zu Ende. Das heißt, entweder du kannst diese 5 bis 10 Minuten voll mitgehen, ne? Oder halt eben nicht. Und wenn du halt dann 30 Watt mal rausnimmst aus dem Fahrerfeld, weil, ich sag mal, das Grundlevel so ein Müh geringer ist.
Kann auch sein.
Vielleicht, dass das ausreicht, dass er halt mit dabei ist und ihm nicht komplett die Beine frittiert und er auch da mitspielen kann. Ne? Das finde ich halt.
Ja, das kann halt dann 2 Sachen liegen, das stimmt. Also, interessant. Der hätte sogar nächstes Jahr übrigens noch ein Jahr U23, aber das,
krass.
Also er hätte ja Dritter, Zweiter, logischerweise würde der jetzt natürlich in Ruanda die WM gewinnen, aber die UCI hat gesagt, nee, du fährst nicht mehr.
Aber sie seine Chance beraubt. Der Antritt von Niklas Behrens war aber auch schwer zu parieren, denn Niklas fährt los mit 1631 Watt.
Ja, ich meine ja auch, der hätte das Ding selber auch so gewonnen, aber der hat es ihm halt auch dann sehr leicht gemacht.
Wirklich 1600 Watt, 15 Sekunden mit 1034, die besten 5 Sekunden bei 1500 Watt. Beschleunigt mal ganz entspannt auf in dem Moment von 36 km/h auf ungefähr 58.
Ja.
Das ist schon ziemlich geil. Hast du gesehen, dass Niklas eigentlich in einem antäuschen wollte, aber der anders nicht gecheckt hat, weil er gar nicht hingeguckt hat?
Weißt du, weil das Ganze hat, das hat Hüb Arz, der EM bei ihm gemacht.
Ah, das, ja, okay, ja, ja. Das war, genau, Niklas hat das einfach so angetäuscht einmal, aber der hat es gar nicht gesehen.
Ja. Das Ding ist, ist ja auch, verpufft. Das Ding ist auch, stell dir vor, also ich glaube auch, dass er den Sprint gegen Hüb Arz eigentlich gewonnen hätte. Hüb Arz hat das einfach nur richtig gut gemacht. Er wäre einfach Europameister und Weltmeister geworden, innerhalb von 2 Wochen.
Wahnsinn. Ja, das im dritten Jahr, oder wie lange fährt er schon?
Ja, der hätte noch ein Jahr U23
auch. Nee, ich meine generell Radsport.
Ach so, ja, generell fährt er auch noch nicht so ganz lang Rad, aber wir haben ja schon mal darüber gesprochen, der ist ja aus, kommt ja aus dem Triathlon und der Coach, ich kenne den Namen vom Coach tatsächlich gar nicht, aber er hat ja einige Wattmonster trainiert und vielleicht fragen wir den mal, wie das geht. Ja, da wird dann wahrscheinlich das Ergebnis sein, dass man sich auch da den Arsch für aufreißen muss und dann hilft mir das auch nicht so viel.
Ja, aber da auch einfach so ein Brecher sein muss. Ich habe gerade Kian getroffen, ja auch aus Bremen, ne? Habe ich ja gerade erzählt. Bremer, sagt er, Bremer Jungs, ne? Vom Fischbrötchen kannst du schnell Fahrrad fahren. Auch so ein Brecher, der viel Watts treten will.
Bin mal gespannt, kann. Ob das daran liegt, ob ich jetzt meinen Fischbrötchenkonsum über den Winter einfach mal einfach existent mache und dann gucke, ob.
Ich würde auch mal eine Studie machen wollen zum Fischbrötchenkonsum, dem Backfischbrötchenkonsum und der absoluten Leistungsfähigkeit an der Schwelle. Letzter Take noch zu Niklas. Kennst du auch diese Reels, wenn er sie hochlädt oder die Story, wenn du halt jetzt anschaust und einfach auch der so mit seiner Mucke darunter und der sich halt so rechts, links, vorne, oben, unten filmt und dann hat er seine Leistungsdaten dazu, ne, wie er dann einfach irgendwie, keine Ahnung, 4 Stunden 300 Watt fährt mit ein paar Intervallen dazu. Und das finde ich ja, da zieht es mir schon ein bisschen was aus Laterales, wenn ich das sehe. Jedes Mal so, ist schon ein bisschen unangenehm, wenn ich das dazu gucke. Und dann gibt es mal so 2, 3 Spezialisten, die ja mit ihm zusammen trainieren.
Ja.
Wer tut sich denn sowas an?
Ja, und das kann entweder funktionieren oder es kann ganz, ganz böse ausgehen.
Ich kann es mir nicht erzählen, dass das, also für Niklas, glaube ich, sind 300 Watt Fatmax, das gehe ich voll mit. Aber auch wenn die anderen Jungs richtig stark sind. Ey, das muss doch immer, du bist immer leer, komplett leer.
Wenn du jetzt auf mal das Format von Richie und Tobi nimmst, eine Runde mit, würde ich einfach Niklas auslassen. Würde ich auch sagen, können wir leider nicht machen. Diese eine Runde mit müssen wir leider eine Runde auf der Couch machen.
Ja, eine Runde mit Niklas Behrens kannst du nicht machen einfach. Das wäre so, also wär ein richtig geiles Format, einfach die beiden klemmen so Anschlag am Hinterrad. Ah, schön.
So, ja, du, also warte, wir müssen jetzt auch noch weitermachen mit U19, bevor wir uns hier völlig verlieren. In der ganzen Geschichte. Juniorenrennen haben wir eben angefangen. Die Dänen haben richtig auf die Kacke gehauen. Von Anfang an haben sie es kontrolliert. Haben dann auch angefangen mit dem krassen Attacken, sobald es da irgendwie auf die Runde und in die Anstiege und sowas ging. Und dann muss man sagen, haben sie irgendwann so ein bisschen die Kontrolle verloren. Und der spätere Sieger, Lorenzo Mark Finn, er spricht einwandfreies Englisch, weil Papa ist aus Leeds oder Sheffield.
Ah, okay.
Das Siegerinterview war so, okay, der hat auf jeden Fall englische Familie.
Kein Italiener.
Klang anders. auf jeden Fall, der fährt halt schon mal vorher los, wird eingeholt und ist dann der Einzige, der bei der finalen Attacke von Titelverteidiger Philipsen mitfahren kann. Und dann crasht der Philipsen halt in der Abfahrt vom Hinterrad raus. Mega, mega bitter. Aber auch da würde mich einfach mal mega interessieren, wie die Wattleistungen waren.
Ich schaue mal gerade parallel, ob ich was finde.
Und dann auch noch ein interessantes Gespräch. Hatte ich gestern beim Abendessen mit Alex Krieger. Ich habe gesagt, vor 10 Jahren, als ich wahrscheinlich so, was war ich da, 22, also kein Juniorenfahrer mehr, hätte ich gesagt, bei einer Junioren-WM kann ich so und so lange wahrscheinlich irgendwie mitfahren. So, ne?
Ja.
Weil erstens, das Rennen wird ganz anders gestaltet. Es wird langsam losgefahren. Und jetzt, heutzutage, würde ich halt sagen, die Junioren, sobald der Startschuss fällt, da werde ich so verprügelt. Einfach, weil das Level so weit hochgegangen ist. Und dann meinte ich zu ihm so, oder er meinte selber, ich weiß gar nicht, ob ich das Juniorenrennen gewinnen würde.
Interessant.
Ich meine, es ist ein sehr, sehr guter Fahrer und das ist halt auch einer, der sich vor allem extrem gut im Feld bewegen kann. Also ich kenne kaum jemanden, der sich so gut bewegen kann und ein Rennen so gut lesen kann wie Alex. Aber da ist halt auch so, du merkst einfach, die Jungs sind auf einem so krassen Level im Juniorenbereich jetzt, dass wenn dann einfach so ein Albert Phillips so eine Wattbazooka zündet, dann fragen sich auch World Tour oder Pro Team Fahrer so, boah, könnte ich das eigentlich gewinnen? Ich glaube schon, also wenn ich so, ja. Ich kenne seine Zahlen, so er kann das schon, aber da musst du dir richtig wehtun noch als gestandener
Profi. Du musst dir wehtun. Ich glaube, du musst auch eine gute Rennintelligenz mitbringen. Klar, Alexander Krieger ist ein guter Rennfahrer, aber dieses chaotische Rennen, vor allem wenn du als World Tour Fahrer vielleicht da hinkommen würdest, dieses chaotische Rennen von den U19, also bist du ja so vielleicht auch gar nicht gewohnt. Wie du schon sagtest, geht auf Schuss geht das los. Ich habe gerade die Datei von Paul Fietzke hier. 3 Stunden mit 318 normalized, 2,78 average. Ich glaube, der wiegt jetzt auch nicht so viel, ne?
Der ist, glaube ich, relativ leicht, ja.
Ja, besten 5 Minuten, 396 Watt. Richtig. Nach einer halben Stunde. Nicht im Finale.
60 Kilo übrigens.
60 Kilo, okay. Ich kann es mal kurz einteilen, dann kann ich ein Watt pro Kilo sagen. Aber der fährt die besten 5 Minuten nicht im Finale des Rennens, sondern halt wirklich nach der ersten halben Stunde. Genauso war es übrigens auch bei Niklas Behrens, war auch, seine besten 5 Minuten waren nach 1,5 Stunden. Die erste Runde, der erste Mal Witticon, hämmern die da alle hoch. Das ist genau, also
ich die besten 5 Minuten Werte von...
Ja, die besten 5 Minuten Werte bei beiden Rennen ist der erste Anstieg Witticon. So, hä? Könnte mal erstmal da so ein bisschen reinfinden?
Ja, das wäre überhaupt stressig. Nicht meine Welt. Deswegen, du kannst fast nicht mehr ohne Bicarbonat so ein Ding starten.
Alle Best Power Output von Paul.
Zu Bicap, Bicarb. Habe ich gerade Bicap gesagt?
Bicap, du hast Bicap gesagt. Das ist ein bisschen peinlich.
Das ist peinlich. Bicarb, also Bicarbonat. Die olympischen Goldmedaillen, oder nicht olympischen Goldmedaillen, aber die olympischen Medaillen im Schwimmen sind tatsächlich alle mit Bicarbonat erbracht worden, weil das Thema jetzt auch da gerade richtig Einzug hält. Also ich habe was das Thema Nutrition angeht, noch gar nicht so krass weit in der Breite.
Ja.
Ich weiß jetzt vom einen Stützpunkt mit Lukas Mertens und Isabel Gose, dass sie jetzt da natürlich schon ein Stückchen weiter sind als der Rest. Aber vor 1-2 Jahren war das da auch noch so, hey, wir haben das Thema Nutrition noch gar nicht auf dem Schirm und jetzt ist es halt mit Bicarbonat und sowas in so einem Schwimmrennen super relevant und bei den Juniorenrennen macht und bei U23, genau, macht das auch halt Sinn. So, wenn du das erste Mal All-Out 5 Minuten fahren musst, ist gar nicht mehr so wichtig im Finale, sondern du musst halt sofort da sein.
Also ich kann dir wirklich sagen, dass beste Power-Output 1 Stunde, 30 Minuten, 20 Minuten, 10 Minuten, 5, 2 und 1 Minute... Lass mal die 2 und 1 raus. Alles war in der ersten Stunde. 2 und 1 Minute war noch 1,5 Stunden ungefähr und nur 15 und 5 Sekunden, also Sprint war am Ende. Alles war in der ersten Stunde, die besten Werte. Also das ist interessant auch von der Renndynamik. Und das hast du bei einem Profi-Rennen halt nicht. Das ist, also, es geht schon teil. Ja, es ändert sich schon ein bisschen. Aber ich glaube,
weißt du, erste Runde. Auch noch ein Take. So, also, wir sagen ja immer so, okay, die Rennen werden jetzt anders gefahren, weil sie anders gefahren werden können.
Weil
du eine andere Nutrition-Strategie zum Beispiel hast. Aber was ist denn auch, wenn dieses Hochspringen aus der Juniorenklasse sofort in den World Tour-Bereich in einer breiten Masse jetzt passiert und die Jungs einfach aus der 19 kommen und sagen, ja klar fahre ich so rennen wie letztes Jahr. Ja. Und dann fahren die halt einfach sofort los. Ich glaube, das sind so viele Trends, die darauf Einfluss nehmen, wie diese Rennen jetzt gefahren werden. Ja, das ist halt so, da kommen halt jedes Jahr, diese fahren ein Jahr U23 vielleicht, Junioren kommen, die U23 fahren, wie bei den Junioren. Dann sind da jede Menge Leute, die in den letzten 2 Jahren noch Junioren gefahren sind. Die springen dann ein Jahr später mit 30, 40 Leuten in das Profi-Peloton hoch. Und dann geht's halt los. So, erste Rennen der Saison. Die ganzen armen gestandenen Profis denken sich, meine Güte,
Jungs. So, Garen Thomas, ich bin zu alt dafür.
Ja, genau. Genau, das ist der Typ, dass ich denke so, mein Gott, Jungs.
Weißt du, als er jung war, war ja auch so eine Generation noch an älteren Fahrern im Peloton, wo du wahrscheinlich auch sowas, ich rede jetzt nicht von Cipollini-Generation, weil das war ganz krass, aber wo auch vielleicht sowas auch nicht direkt getraut hast.
Wenn du sowas,
schon. In Cipollini-Zeiten auch definitiv und in Armstrong-Zeiten auch noch und diese Anfang 10er Jahre aber auch, glaube ich, noch. Dann hast du erstmal so ein paar, die sagen, ja, wir machen erstmal hier höchst, wir fahren noch nicht die am Anfang Attacke und da hast du gerade so einen Wandel im Rennen, weil mehr und mehr Leute halt, mehr und mehr Nachwuchsfahrer da reinkommen, die Leistung stark sind, die es können.
Ja, weil es einfach, genau, das ist eine breite Masse und dann der andere Trend, glaube ich, sind auch viele Crosser dazugekommen zur gleichen Zeit. Weißt du, das sind auch so Jungs, die, ja klar, sobald der Startschuss fällt, fahre ich erstmal eine Minute all out. So, und diese ganze Mentalität, und da müssen sich in den Zeitraum, boah, das muss so 2017, 2018 gewesen sein, da haben sich einige wahrscheinlich gedacht so, meine Güte, was ist denn jetzt los? Du bist so Paris-Tour gefahren im Jahr zuvor, es war so noch alles okay und dann kommst du so zu GP Marseillais im nächsten Jahr und denkst dir, ach du Scheiße.
Echt so Märzrennen, weißt du, und dann so, oh Gott, was ist denn los mit euch?
Die denken sich dann erstmal so, boah, ich bin wahrscheinlich richtig schlecht in Form, und dann gucken die sich danach ihre Watze an, und denkst du, nee, ja, ich bin nicht mal schlecht in Form.
Das ist noch bitterer. Und vor allem, halt, du hast gerade schon gesagt, die ganzen Crosser, die es halt nicht anders gewohnt sind, die dann auch im März auch schon richtig gute Shape einfach mitbringen. So, was, ja, wo kommt das her? Wir haben auch jetzt auf einmal so eine Rennsaison, wo du halt in jedem Quartal des ganzen Jahres, würde ich sagen, wo Rennen stattfinden, irgendwelche Fahrer richtig gut sind. Ja. Wir haben ja nicht dieses typische, alle bereiten sich auf das eine Highlight im Sommer Tour de France vor und dann fadet das alles ein bisschen aus und Vuelta juckt dann keinen mehr. Nee, du hast in jedem Quartal, sind die Leute richtig, teilweise richtig, richtig schnell.
Ja.
Und nimm das Ding auch von vorne komplett Volley. Und du kannst dir nicht mehr erlauben, ein ganzes Jahr gut zu sein. Nee. Deswegen bin ich gespannt, wie es in Pogacar wird, weil er auch wirklich explizit nach der Tour so ein bisschen da rausgenommen hat, jetzt gerade richtig schon gezeigt hat, dass er da gut in Form sein wird am Sonntag morgen. Und ich bin gespannt, was er daraus macht, weil ich glaube, das wird der wird das auch früh vielleicht versuchen, zu auseinanderzufahren.
Tolle Überleitung, Lukas, weil das Thema Männerrennen haben wir ja jetzt auch noch hier. Das Frauenrennen ist jetzt, wir haben einen weirden Aufnahmezeitpunkt, muss ich sagen. Ja, wir brauchen jetzt nicht mehr über das Frauenrennen sprechen, weil wenn die Podcast-Folge raus ist, ist das Frauenrennen vorbei. Also vorbereitet
sprechen. Ich würde sagen, dann ist das Frauenrennen im Finale.
Dann ist das Frauenrennen im Finale, das heißt, brauchst du nicht mehr hören. Und gleichzeitig können wir noch nicht über das Ergebnis reden. Also dann machen wir das nächste Woche. Nehmen jetzt
Schrödingers Frauenrennen.
Schrödingers Frauenrennen. Nehmen jetzt das Männerrennen. Und würde sagen, die erste Frage ist, wer gewinnt? Lukas.
Sag mal, ich habe ja meinen sehr risikoreichen Tipp, glaube ich, letzte Woche. Habe ich gesagt, dass Remco gewinnt im Zeitfahren? Oder haben wir uns darauf geeinigt, dass er nicht gewinnt, ne?
Wir haben uns, glaube ich, geeinigt, dass er gewinnt.
Nee, weißt du was? Doch, ich gehe damit. Ich mache jetzt irgendwie so auch die einfachen Tipps, aber irgendwie glaube ich, das macht er. Pogacar wird Weltmeister.
Okay, Pogacar wird Weltmeister. Ja, Pogacar, also auch nach dem, was du jetzt zum Beispiel gesehen hast,
gerade vielleicht deswegen. Ich glaube, das wird auch nicht vorletzte Runde warten. Ich glaube, der macht das früher. Der macht das so ein bisschen wie, Jan Christen zum Zeitpunkt.
So, dass er durchziehen kann.
Das wollte ich gerade sagen. Dass er durchziehen kann. Das ist 50, 60 vor Ziel. Aus einer kleinen dezimierten Gruppe. Die Frage ist halt, kann das Team uns, ich glaube schon, aber kann Slowenien oder werden die als Nation das versuchen auseinanderzufahren, wie es sonst bei UAE funktioniert hat? Eben, die haben halt gute Fahrer da drin, aber es ist nicht das Team, was bei UAE so funktioniert, um das Feld zu dezimieren. Und dann wird es interessant, weil da muss er...
Was Roglic macht, ne? Wenn er keinen Bock hat zu fahren, dann ändert es halt mega viel, ne?
Ja, klar. Und dann ist die Frage, ist er in der Lage, da muss er noch härter drauf treten, um es zu dezimieren, um dann eine Situation zu kreieren, wo immer noch Fahrer mit dabei sein werden. Mhm. Und dann muss er nochmal entscheiden, okay, was mache ich jetzt? Also es wird interessant, aber ich glaube, er macht's. Oder mein zweiter Tipp ist Pablo Castrillo.
Castrillo,
das ist mein Risikotipp.
Ja, das ist natürlich gar kein schlechter Tipp. Ja, fährt er tatsächlich, natürlich musst du den mitnehmen.
Pablo Castrillo. Gibt ja keine andere Wahl.
Gibt ja keine andere Wahl, ja. Du hast
der hat zwar am Witticon nachher seinen Lenker in der Hand, wenn er loslegt, aber bis dahin war gut.
Das ist ein guter Punkt, den du gerade angesprochen hast, ist die Stärke vom slowenischen Team, du hast das niederländische Team, du hast das belgische Team, was halt auch übel stark ist, was natürlich dafür sorgen kann, dass Mathieu van der Poel und Tadej Pogacar früh unter Druck gesetzt werden. Was ich letztens gehört habe, was interessant ist, dieses Duo van der Poel van Aert ist natürlich super praktisch für van der Poel, van der Poel van Aert. Heute läuft es nicht. Remco Evenepoel und Wout van Aert als Duo bei den Belgiern. Jeder weiß, Wout fährt, Mathieu muss hinterher und Remco ist sozusagen immer der Typ, der drüber gehen kann.
Aber ganz kurz, Wout fährt er nicht.
Genau, Wout fährt ja nicht. Das heißt, bei Olympia hat das ja extrem gut funktioniert.
Ja, stimmt, das gibt sich. Okay,
genau, du hast diese Rivalität zwischen den beiden.
Ja, ja.
Und Van der Poel muss halt auch immer auf beide achten und entschließt sich halt immer demjenigen eher zu folgen, dem er keine Lücke geben darf, in dem Sinne, weil, also, weißt du, der muss halt sofort am Rad sein. Bei einem Evenepoel könnte er, weil er explosiver ist, zum Beispiel noch versuchen zu springen und das dann irgendwie.
Ja, stimmt.
Keinem von beiden darfst du eine Lücke geben. Das ändert sich jetzt halt so ein bisschen. Dafür haben die Belgier halt so mit Van Gils und Wellens auch nochmal richtig starke Jungs dabei, die das Ganze auseinanderschrauben können. Und dann ist für mich so ein bisschen das Dark Horse, wie gut kommt Mats Pedersen über so einen Kurs?
Das stimmt. Das kann entweder.
Aber ich glaube, es ist zu schwer.
Ich glaube, es könnte entweder richtig gut funktionieren oder nicht gar nicht, aber du siehst ihn auch zu früh dann halt auch schon, dass es nicht, dass er das nicht halten kann. So, das ist interessant. Das Ding ist halt, ich glaube, dann wird's schwer, wenn halt wirklich so ein Pogacar irgendwie 60 vor Ziel eine Runde das Ding voll Volley nimmt und so Watt pro Kilo da hochscheppert, dass halt für einen Mats Petersen auch super schwer wird, einfach so ein Tempo mitzugehen. Also es ist nicht so ein hohes Ekel-Grundtempo, wo Leute alle müde werden oder immer müder werden, dass er sich dann immer so ein bisschen mit durchekeln kann, sondern es ist dann einmal so ein Kabumm. So muss Pogacar, glaube ich, auch machen, dass du solche Leute halt auch los wirst. Und dann musst du gucken, dass es irgendwie halt weitergehen kann mit irgendwie einer kleinen Gruppe oder eher alleine. Aber es ist, glaube ich, dann in dem Moment, wenn es einmal knallt, für so einen Petersen zu steil.
Ja, für Pogacar ist auch das Problem, der muss halt die Jungs direkt mitnehmen. Also du, als Pogacar kannst du erstmal nicht alleine fahren, weil das belgische Team in Summe zu stark ist. Weißt du, du kommst vermutlich dann, kommt Remco über die Kuppe und dann hat er halt noch einen Wellenstar, einen Van Gils, die fahren können. Vielleicht noch ein Quinten Hermanns oder ein Campenaerts. Das heißt, die können den theoretisch erstmal versuchen, das ist natürlich riskant, aber erfahren zu lassen, sagen, Junge, klar, viel Spaß. Wir fahren hier erstmal mit allen hinterher und dann springen wir. Im Prinzip ist es ja bei beiden Rennen, Junioren und U23 auch so gewesen, dass einer solo gegangen ist, also Lorenzo Finn, der hat natürlich danach nochmal gewonnen, das war ganz stark. Aber auch ein Christen gehen halt früh und werden dann doch nochmal geholt.
Ich hätte es auch nicht gedacht. Ich hätte erst kurz gedacht, oh, das könnte halten, das könnte safe sein, weil irgendwie wirkt es hinten nicht so sortiert am Anfang eine Zeit lang, dass ich gedacht hatte, okay, dass die dann wieder einholen. Und Christen war vorne ja richtig stark. Also der war der war komplett unter Kontrolle die ganze Zeit.
Definitiv.
Was ist denn dein Tipp dann?
Ha, toll, den Spieß umgedreht.
Ja.
Mein dein Tipp.
Zwei darfst du nennen.
Zwei darf ich nennen. Das ist aber großzügig, das finde ich gut.
Ja.
Bin gespannt, wie Marc Hirschi fährt.
Oh ja, stimmt. Gut.
Schwierig. Französisches Team auch nicht schlecht.
Ja. Alaphilippe dieses Jahr wieder gezeigt, ist er auch manchmal, also das auch mal zwischendurch wieder ganz gut.
Da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet, dass du die Frage in die andere Richtung stellst. So ein Mist.
Wow. Ich kann es ja rausschneiden. Ich kann diese halbe Stunde Bedenkzeit gerade rausschneiden. Ja. Wenn ihr das jetzt gerade hört, ist die halbe Stunde schon rum.
Nee, das stimmt nicht. Also, mein Außenseiter-Tipp ist Mauro Schmid.
Ja, sehr gut. Habe ich gerade auch gelesen. Habe ich kurz drüber nachgedacht. Ist gut. Ja, sehr guter Tipp.
Und mein Favoriten-Tipp ist, mein safer Tipp ist Mathieu van der Poel.
Ja, okay.
Weil du Pogacar gesagt hast.
Würdest du ganz kurz, aber du darfst gerne auch alles sagen, würdest du eher Pogacar sagen als Van der Poel?
Oh, ist das so schwierig.
Das ist so schwierig. Ein geiles Rennen.
Ich habe ein bisschen Angst, dass Van der Poel halt wieder den Van der Poel von Harrogate machst, von Yorkshire, und dann so einfach den Computer runterfährt, irgendwann so 20 vor Ziel, mit diesem Windows-Ton, diesen dün, 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 dün. Das ist so richtig, und dann ist so, aus dem Nichts.
So richtig lange wartest du auf irgendwas und auf einmal passiert das nicht. Und ich gönne ja, also Weltmeister ist so geil, ne? Weltmeister zu werden, das hast du ja verdient, das wird ja keiner zufällig, aber ich sag mal ganz ehrlich, ich will aber auch niemand anderen als die Favoriten im Weltmeistertrikot dann sehen. Wenn jemand das so durcheiert, das ist immer so, oh ja, geil für ihn so, aber.
Und wenn du so Pablo Castrillo dann als Weltmeister hast, dann denkst du dir so, boah, fehlt schon so ein bisschen der. Wenn der nächstes Jahr wieder bei so einer Vuelta-Bergankunft in seinem typischen Stil da berghoch fährt im Weltmeistertrikot, das möchte ich, glaube ich, nicht sehen.
Genau das ist das Ding, ne? Ja. Man hat da so einen gewissen Anspruch schon, dass die richtigen Leute auch Weltmeister werden.
Wer war für dich der letzte Weltmeister, wo du dachtest, boah, Mist. Es sind so die in letzter Zeit Weltmeister geworden. Also Van der Poel, unbestritten super.
Perfekter Weltmeister. Alaphilippe wird auch. Alaphilippe. Passt auch dazu.
21:20, wer war denn 22 Weltmeister dann? Da fehlt es mir schon. Wer war 2022 Weltmeister? Jetzt komme ich hier schon in die Alterserscheinung.
Remco,
ja, in. Passen, das Weltmeisterschaftsrennen war übrigens richtig scheiße. Die Strecke war in Australien, war auch einfach nix. Da sind die Ewigkeiten. Thierry Van der Poel saß in Untersuchungshaft. Die ganze Nacht.
Stimmt. Stimmt.
Remco fährt 60 von Ziel irgendwie los mit Alexei Lutschenko am Hinterrad und
Ja, das war echt nix. Und beim U23-Rennen hat keiner gewusst, was passiert.
Genau.
Das war auch noch ganz strange, ne?
Ja.
Das war echt kein gutes. Aber davor hatten wir noch Alaphilippe, davor Mats Petersen, alles würdige Weltmeister. Alejandro Valverde, auch ein würdiger Weltmeister. Peter Sagan, muss man einfach sagen, die Zeit, wo er gefahren ist, würdiger Weltmeister, gehe ich voll mit. 2014, Michał Kwiatkowski, geil. War
okay, ich habe so das
geiler
Gefühl,
Weltmeister.
Du hast gerade die Liste aufgemacht von Pro Cycling.
Natürlich habe ich die Liste. Ja, sicher, also das könnte ich auch nicht. Weißt du, wer kein würdiger Weltmeister für mich war?
Ja, Rui Costa 2014.
Rui Costa, ja. Genau. Rui Costa, bin kein Fan davon.
Nee, aber das, ja. Ich glaube, kein.
Mark Cavendish passt, Thor Hushovd passt, auch, Cadel Evans, joa.
Ja, das war auch ein geiles Rennen, Varese.
Ja.
Okay, können wir eigentlich so einen Haken machen? Es kann eigentlich.
Rui Costa, der einzige nicht würdige Weltmeister der letzten 20 Jahre.
Ja, es kann halt eigentlich kaum sein, dass er eben Weltmeister wird und dass das nicht irgendwie. Okay, das ist ja schon mal ein gutes Zeichen.
Es wird keiner zufällig Weltmeister.
Ja, ja.
Das sagt die Statistik.
Ja, okay. Das wollte ich jetzt nochmal fragen. Also, wir haben unsere Tipps abgegeben. Es wird ein Spektakel. Morgen wird das Wetter auch gut in Zürich.
Ja.
Strahlender Sonnenschein. Da freue ich mich schon drauf. Es ist aufwärts.
Ich würde ganz kurz mal was reinwerfen wollen, weil ich vorhin gesagt hatte, bitte kommt nicht nach Telgte. Natürlich, ich möchte bitte nicht den Veranstalter torpedieren und die Veranstalter in meinen DMs haben. Ihr sollt bitte kommen. Mein Problem, meine Sache ist, ich feiere morgen dort und ich wollte mir so ein gutes Ergebnis snacken. Letzte Chance für meine Aussage, ich will es einfach hier auf den Tisch legen, dass ich ja dieses Jahr nochmal ein Radrennen gewinnen wollte. Ich sag mal so. Ich sehe mich, danke fürs Lachen, das ist absolut angebracht. Ich sehe mich absolut nicht jetzt näher daran als das ganze Jahr, wo ich auch nichts gerissen habe. Ich sag's nur, ist halt einfach morgen meine letzte Chance. Deswegen habe ich gesagt, komm bitte nicht, aber natürlich komm vorbei. Und ich hoffe, das Rennen wird gut. Und das ist der Grund, weshalb ich nicht live gucken kann bei den Weltmeisterschaften. Aber ich freue mich ja nachher auf On Demand.
Ja, ach, krass, die hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Das ist natürlich auch ein krasser, das ist auch ein krasser Liebesbeweis, muss man sagen, für den eigenen aktiven Sport.
Ey, absolut, klar. Also vor allem, wenn man so ein Weltmeisterschaftsrennen, wo man weiß, dass es geil wird, nicht
früher
live sehen kann.
Das Problem mit Eigelstein.
Stimmt.
Da war, glaube ich, immer Weltmeisterschaftswochenende am Eigelstein.
Kölsche.
Und normalerweise immer der Sprecher so, ja, ein Weltmeister ist hier geworden.
Ja!
Der Thor Hushovd aus Norwegen.
Ich hab mich
und du denkst
aufgeregt.
So, meine Güte.
Echt, das kannst du doch nicht bringen in diesem Klientel hier, der einfach mal so zu droppen, wer Weltmeister geworden ist. Das ist genau das gleiche wie jedes Jahr Steinfurt und Roubaix. Ja. Jedes Jahr das Gleiche. Und dann sagte irgendwann mal, hatte doch Richie gesagt im Feld, irgendwie, da war vorne eine Gruppe raus und alle waren so ein bisschen, ja, komm. Und dann meinte Richie so, lass die doch jetzt einfach fahren und wir chillen jetzt alle, hören auf und können mal Roubaix gucken. Das war so gut.
Ja,
das war stark.
Ja, Spoiler ist nicht gut für ein Radrennen.
Nee, das stimmt. Das zum Take von morgen. Dann letzte Info, ich habe ja noch vorhin Vorstellungen betrieben. Ich habe die Hüfte wieder offen, aber nicht schlimm.
Ah,
und zwar, ja, ich hätte einfach auf Swift fahren sollen.
Ich dachte gerade, ich bin auf Swift. Das da dachte ich so, oh.
Umgekippt.
Jetzt
wird's wild. Ich wollte erst Swift fahren, danach mir, komm, scheiß drauf, es wird die ganze Zeit jetzt regnen. Ich mach's einfach, ich fahr draußen, ich zieh mich jetzt gut an. Ich war noch nicht so bereit auf Swift, muss ich einfach sagen. Es war 2 Stunden durchweg im Regen. Es ging, es war nicht so schlimm. Es war wirklich 2 Stunden durchweg Regen, es war okay. So, komm dann zurück und die Kölner werden es wissen. Rampe Berrenrad Richtung Gleuel. Wenn du nach Gleuel rechts reinfährst, oben, kurz vorm Ortsschild, Lennart, weißt du auch Bescheid wo, ne?
Mhm.
Diese Kurve, ey, die ist wirklich rutschig. Also es haben sich so viele schon in dieser Kurve auf die Nase gelegt. Ich glaube, da ist irgendwie ständig Öl, weil zu viele Autos da vorbeifahren. Ich wollte einfach nur nach Hause, ich bin ja nicht schnell gefahren. Fahr da rein, vielleicht habe ich ganz kurz die Bremse zu hart aktiviert, ich weiß es nicht. Ich rutsche auf dem Vorderrad weg und vom Kurvenscheitelpunkt innen in meiner Rechtskurve rutsche ich bis auf die Gegenfahrbahn, fast bis in diesen Graben rein. Ich hatte noch 1 Meter. Da kam ein Auto auf diese Kreuzung zu gefahren, zum Glück mit genug Abstand. Ich habe im Rutschen den so angewunken und meinte so, ey, ich rutsche, halt an. Ne, hat er auch gesehen, aber ich bin wirklich... Da konntest du 3 Sekunden lang zugucken, wie ich da rutschte und ich konnte nur darüber nachdenken, dass ich ihn jetzt auch erstmal ausbremsen muss. Das war ein bisschen peinlich und auch unnötig.
Naja, das ist bitter. Also alleine warst du unterwegs?
Ja, ich war allein unterwegs. Bin einfach nur
lieben
da,
wir, oder?
Ja.
Alleine allein losfahren.
2 Stunden im Regen und dann 10 vor Ziel nochmal stürzen.
Ja. Apropos,
ist aber auch nichts passiert.
Das Frauenrennen parallel an.
Ja.
118 noch zu fahren. Es geht los.
Okay, cool. Kopecki
attackiert das erste Mal. Genau an dieser Stelle, wo man allen so richtig wehtun kann, attackiert sie gerade los. Wird jetzt wieder ruhig, aber love it.
Es geht los. Dann würde ich sagen, schnappen wir uns noch einen Kaffee, Kuchen dabei. Jetzt gibt es noch Weltmeisterschaftsrennen von der Frauen und dann berichten wir nächste Woche natürlich über die wichtigsten Ereignisse des Wochenendes, also das Rennen in Tägte. Und können wir das Ganze analysieren, wer von den Favoriten in Tägte gewonnen hat.
Was wäre die größere Überraschung jetzt nach unserer Statistik? Ein Sieg von dir oder ein unwürdiger Weltmeister?
Ich hoffe ein bisschen mehr. Ich will keinen unwürdigen Weltmeister, deswegen hoffe ich auf einen Sieg von mir dann. Wenn also, ich es aussuchen müsste.
Mit den Worten. Ich sag noch mal kurz was zu uns. Wir würden uns natürlich freuen. Der Lukas ist ein Top-Coach, auch wenn er selber manchmal langsam im Radrennen fährt, wenn ihr zu uns ins Coaching kommt. Wir haben letztes Mal schon gesagt, jetzt ist der beste Zeitpunkt dafür, sich zu melden, um dann die Off-Season zu planen, schon mal gemeinsam und die nächsten Ziele. Meldet euch gerne bei uns unter science.cc und dann findet ihr einen Bereich Coaching oder schreibt uns direkt eine Mail lukas@science.cc natürlich, ja. Und meldet euch fürs Coaching und Leistungsdiagnostiken sind auch noch ein paar vorhanden, obwohl wir da gemerkt haben, in den letzten zwei Wochen ging es schon gut ab, was die Buchung angeht. Also wenn ihr jetzt noch eine haben wollt oder ist schon ausverkauft.
Ausverkauft nicht, aber es ist ausverkauft. Es ist Diagnostikzeit, genau. Also kümmert euch darum, um die neue Saisonplanung. Und jetzt ist ein guter Zeitpunkt im Winter, eigentlich generell, einfach mal zu schauen, wo man steht und dann überlegen kann, was sind eigentlich die nächsten Schritte, die ich im Training gehen möchte. Könnt ihr auch alles mit eurem Diagnostiker besprechen, also Potenziale analysieren und dann auch das Training ein bisschen besprechen. Und wie der gerade schon sagte, profitiert doch davon, dass ich so viele Fehler mache, denn dann müsst ihr sie nicht machen.
Top. So, jetzt hole ich mir, wie du gesagt hast, einen Kaffee, schauen wir das Rennen an. Und wünsche euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.
Wünsche ich dir und euch alle auch. Ciao.